wie wohnt Cristiano Ronaldo? Ja, also kombinierst einen Fußball-Superstar mit dem Thema Immobilie. Der wohnt natürlich jetzt auch nicht gerade in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern in einer schicken Villa und mit 47 Stellplätzen davor oder Autos davor. Und das wollen die Leute sehen. Dass Menschen eben den Menschen folgen, die ihnen was sagen. Und wenn das dann halt freundlich, authentisch und ehrlich rüberkommt, dann ist das heute ein Mehrwert. Zu dem Zeitpunkt war in den Charts das Lied Lieblingsmensch von Namika.
Kenn ich.
Ja. Und Lieblingsmensch mit Lieblingsmakler lag dann relativ nah beieinander. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist cool, das gibt's auch so noch nicht. Also Lieblingsmakler kann jeder sein. Also ne, wir haben das jetzt als Brand, klar. Aber so gesehen, die Bezeichnung beim Kunden, das ist ja eine, ich nenne mich ja nicht selber Lieblingsmakler. Sondern der Kunde soll ja am Ende sagen, ey, das ist mein Lieblingsmakler. Man kann den Job 0815 machen oder man ist halt all in und macht die Sachen halt richtig. Das Geschäft liegt auf der Straße. Also man muss es halt nur annehmen und machen letztlich.
Ich weiß nicht, ob ich das hier persönlich nehmen soll, dass der George immer noch schläft, ja, während wir hier Podcast aufnehmen.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein Gast heute ist Philipp Haag. Ich sitze hier in Köln-Löwenich in den Heiligen Hallen von Rutkowski und Haag.
Genau.
Und es gibt eine unglaubliche Bandbreite an Themen, die wir heute besprechen werden, von familiengeführten Unternehmen über Neugründung, von Rutkowski und Haag als ja Doppelnamen-Brand hin zu Lieblingsmakler, Hashtag-Brand von Social Media über klassisches Marketing. Es wird sehr bunt, sehr vielfältig. Ich freue mich richtig drauf. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, lieber Philipp Haag.
Ja, danke. Freue mich, dabei zu sein. Hi.
Wir steigen immer rein mit einer kurzen Schnellfragerunde. Die besteht aus drei Fragen. Mhm. Frage Nummer eins ist, außerhalb deiner eigenen vier Wände, wo lädst du da deinen Akku auf?
Also am besten eigentlich Akku aufladen ist wirklich Monotonie für mich. Und das bedeutet halt irgendwie was Joggen oder auch, ich weiß, das verändert sich so in den Lebensphasen. Manchmal denke ich, oh, ich bin alt geworden, aber einfach mal so im Wald spazieren gehen, ohne irgendwelche Einflüsse, einfach nur Natur hören, ist schon wirklich energiebringend dann, neben dem ganzen Trubel, den man sonst so hat. Ja.
Wir sind in einem Podcast unterwegs, also von daher liegt die Frage nahe, hast du selber Immobilien?
Ja, ja. Als Anlage meinst du jetzt, ne?
Ja.
Genau, ja, Anlageimmobilien gibt's. Ja.
Jetzt höre ich hier gerade im Hintergrund den George, ja, genau. Den Firmenhund, der einerseits eingeschlafen ist und andererseits vielleicht...
Er träumt gerade und man darf ja schlafende Hunde nicht wecken.
Okay.
Das also man darf auch eigentlich schlafende Menschen oder Kinder nicht wecken, weil man ja dann gerade woanders ist,
ja.
vom Geist her und vom Körper entkoppelt. Sonst kommt man nicht so schnell wieder zurück.
Ja, das immer, wenn wir nicht tun... Und die letzte Frage auf einer Baustelle, wo kannst du da Hand anlegen am besten?
Ja, es gibt sicherlich fachspezifische Sachen, wo ich lieber die Finger von lasse, aber grundsätzlich bin ich so ein Machertyp. Ich sehe das jetzt auch bei meinem Sohn, der muss alles anfummeln und alles ist interessant und so weiter. Und so bin ich auch schon immer gewesen. Und also ich kann, denke ich, schon handwerklich viele Dinge. Also jetzt mehr als streichen oder mal im Boden legen. Also ja, macht mir auch Spaß. Also vor allem, weil man da so ein bisschen was Produktives dann sieht.
Direkt Ergebnis,
ja, das genau.
Ist wunderbar. Ja. Dann erzähl doch mal, wie bist du eigentlich ins Maklergeschäft gekommen?
Relativ spontan, ehrlicherweise. Der Micha, mein Geschäftspartner, mit dem habe ich zusammen die Ausbildung gemacht 2006 und wir haben uns vom ersten Tag an gut verstanden. Wir haben eine Ausbildung gemacht als damals Kaufmann für Versicherung und Finanzen, klassisch Versicherungskaufmann. Haben hier in Köln dann die Ausbildung gemacht, parallel zum Job dann auch studiert. Wir sind dann erstmal in der Firma geblieben. Der Micha ist dann in das Elterngeschäft eingestiegen, Bauträgerfirma, und ich bin erstmal noch weiter im Konzern geblieben, habe da so verschiedene Stationen gemacht, konnte dann an einem gewissen Zeitpunkt gut aus dem Unternehmen ausscheiden und dann haben habe ich erstmal gar keinen großartigen Plan gehabt. Hatte verschiedene Ideen, aber dann habe ich mich, weil ich mit Micha eben, wie gesagt, auch immer schon befreundet war, ausgetauscht und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir die Weiterentwicklung quasi aus der Maklerfirma und zeigen den anderen Maklern mal, wie moderne, professionelle Immobilienvermarktung funktioniert.
Du hast gerade ein verschmitztes Lächeln im Gesicht, was die Hörer jetzt nicht sehen können, aber deswegen beschreibe ich es jetzt auch nochmal. Was hast du gesehen, wo du gesagt hast, das können wir besser und da haben wir echt auch einen guten Ansatz, um erfolgreich zu sein im Markt?
Also es war sicherlich zweigeteilt. Der Micha, wie gesagt, aus dem Bauträgergeschäft kannte natürlich auch Makler und hatte Kontakt mit Maklern, die dann eben die Immobilien teilweise verkauft oder vermietet haben und hat da eben Entwicklungspotenziale festgestellt, weil er sagt, ja gut, das, was die da machen, hat kann ja jeder. Das sagt man leider auch so schnell, aber am Ende gehört halt zu unserem Job, wenn man ihn ernst macht und professionell betreibt, dann doch ein bisschen mehr dazu. Und ich habe immer schon einen hohen Dienstleistungsanspruch gehabt. Also selbst, ich habe das festgestellt in Restaurants oder Urlaubsreisen, einfach da, wo Menschen sich um Menschen kümmern oder eine Dienstleistung erbringen, bin ich halt sehr pingelig. Und habe halt festgestellt, dass man vieles besser machen kann. Und in der Tat, als ich dadurch, dass ich im Konzern immer in verschiedenen Städten unterwegs war, auch Kontakt mit Maklern insofern hatte, dass ich Wohnungen gesucht habe, halt auch da festgestellt habe, naja, okay, man kann den Job 0815 machen oder man ist halt all in und macht die Sachen halt richtig. Also das bezieht sich eigentlich auf alle Lebensbereiche. Also ja. Und da ist das so gekommen, dass wir gesagt haben, ja gut, das, was man so am Markt sieht, das können wir auch sicherlich noch einen Ticken besser. Ja.
Und in welchem Jahr befinden wir uns jetzt gerade?
Wir befinden uns quasi 2016. Da bin ich aus dem Unternehmen ausgeschieden, aus dem Konzern und habe dann Freizeit gehabt, sozusagen zu überlegen, was mache ich jetzt mit 29? Und es hat dann kein ganzes halbes Jahr gedauert. Und dann haben wir gesagt, so, dann machen wir mal die Maklerfirma und legen mal ordentlich los. Ja. Und dann 2017 war dann so der Startschuss.
Okay, also bald 10-Jähriges, ja. Noch nicht ganz. Ja. Was plant ihr zum 10-Jährigen?
Oh, keine Ahnung. Das weitermachen, Prozesse optimieren, Mitarbeiter qualifizieren. Vielleicht machen wir eine Party, müssen wir mal gucken.
Da ist ja auch noch ein bisschen hin.
Ja.
Jetzt seid ihr aber ja einerseits als Rutkowski und Haag an den Start gegangen, aber andererseits mit dem Hashtag Lieblingsmakler. Mhm. Wo der ein oder andere Hörer euch sicherlich schon gesehen und oder gehört hat. Was war die Ratio dahin?
Letztlich waren wir ja, als wir damals begonnen haben, neuer Markt. Klar, dann überlegt man sich, wenn man so eine Firma gründet, wie nennt man sich? Lag auf der Hand, dass wir irgendwie unsere eigenen Namen damit einbringen. Nur trotzdem waren wir ja recht unbekannt. Und dadurch, dass wir sehr unterschiedlich klingende Namen auch haben, der eine leichter, der andere ein bisschen komplizierter, war halt die Überlegung, okay, wie kann man sich davon so ein bisschen absetzen? Und dann zu dem Zeitpunkt war in den Charts das Lied Lieblingsmensch von Namika.
Kenn ich.
Ja. Und Lieblingsmensch mit Lieblingsmakler lag dann relativ nah beieinander. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist cool, das gibt's auch so noch nicht. Und dann haben wir das einfach so benutzt, weil es eben was Sprechendes ist, was positiv konnotiert ist, wo man dann auch ja natürlich einen gewissen Anspruch halt schon mal vorausschiebt, den wir dann auf jeden Fall erfüllen. Und dann hat sich das so entwickelt, weil es halt einfach wirklich eine sprechende Sache ist und eben man gut branden kann. Den Hashtag gab es so noch nicht im Social-Media-Bereich, das ich sag jetzt mal so blöd, das ging ja dann gerade los, auch wenn Social Media zu 2016, 17 natürlich schon stark etabliert war, aber gerade auch in der Maklerbranche eher gar nicht. Also wenn man da in die Social Media Landschaft geguckt hat, das sind ja dann so Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigt. Wie sieht die Webseite aus? Machen wir einen Instagram-Account und was macht man denn dann da eigentlich und so weiter? Und wenn man dann, da haben wir natürlich recherchiert, wir haben natürlich geguckt, was gibt's am Markt und was machen andere gut, was machen andere schlecht, was wollen wir auf keinen Fall machen? Und das war dann so in diesem Entwicklungsprozess einfach mit drin.
Ja. Aber ihr hattet ja eigentlich auf der anderen Seite auch ein Familienunternehmen, an das ihr hättet anknüpfen können. das stand nicht zur Diskussion oder so passiert?
Ist so oder so passiert. Also die Bauträgertätigkeit läuft auch heute noch in einem etwas reduzierteren Bereich einfach. Aber das lief parallel weiter, aber war für uns dann eben und auch für den Micha quasi als zweite Generation dann die Weiterentwicklung daraus, um eben, ich sag mal, auch was Eigenes zu schaffen. Und das lief dann parallel weiter, genau. Und haben wir dann aber, er und ich, dann fokussiert eben auf Maklertätigkeiten ausgelegt.
Ja. Darauf bezieht sich mein Eingangsstatement, ja, dass es einerseits ja ein Familienunternehmen in zweiter Generation gibt, was dein Geschäftspartner Michael sozusagen weiterführt. Und andererseits habt ihr aber ja auch ein komplett neues Maklerunternehmen gegründet. Es gab noch nicht genug. Es gibt, die Zahlen schwanken ja zwischen 20 und 40.000 Makler. Von daher, wie hat Kai Enders in diesem Podcast so schön gesagt, es ist immer Platz für jemanden, der seine Sachen besonders gut tut.
Ja, absolut. Ich glaube auch, wenn man jetzt ein bisschen vorspult, kann ja keiner, aber wird auch einfacher werden. Weil eben die Dichte noch höher wird, aber die Dichte an Qualität abnimmt. Die Dichte an Personen, die diesen Job betreiben, aber die Qualität darunter leidet. Und dann ist natürlich die Gelegenheit noch mehr da für Leute, die dann eben einen höheren Anspruch haben und auch eine bessere Dienstleistung erbringen, das dann auch am Markt zu platzieren. Hier neben uns wird gebaut.
Ja. Gibt's hier also der Tisch wackelt. Ich halte die Mikrofone fest. Ich hoffe, der Ton kommt noch rüber, aber auf jeden Fall ist hier kräftig Bautätigkeit. Wenn wir hier aus dem Fenster gucken auf eine Baustelle und ab und an wird dann auch
nicht unsere.
Eine Tiefbohrung vorgenommen, dann wackelt hier der gesamte Tisch. Aber Rutkowski und Haag steht festgemauert in der Erde. Ja. Jetzt sind wir ja schon mitten in der Firmengeschichte und in der Positionierung so ein bisschen angekommen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen, weil ich auch spannend finde, dass du einerseits Versicherungskaufmann ja gelernt hast und auf der anderen Seite jetzt Immobilienkaufmann, Manager bist. Wie ist der Unterschied dazwischen? Ist das ein großer Schritt? Ist das ein kleiner Schritt? Wie ist dir so der Wechsel schwer oder leicht gefallen?
Oh, der Wechsel ist mir eigentlich total leicht gefallen. Klar, das war jetzt die Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Ich habe aber nie quasi operativ im Vertrieb gearbeitet, dadurch, dass ich halt eine Konzernlaufbahn gemacht habe, in den unterschiedlichsten Bereichen da tätig war. Zwar auch vertriebsnah, aber jetzt mit der operativen Vermarktung keine Berührungspunkte hatte, sondern eher Prozesse aufbauen, weiterentwickeln, zuletzt halt im Bereich Kapitalanlagen von für Altersvorsorge einen Bereich mitgestaltet habe, aber halt sehr konzernlastig. Und da war sicherlich, das ist so sicherlich der größte Kontrast, dann quasi der Sprung in die Selbstständigkeit halt auch zu sagen, ich kann jetzt hier meine eigenen Ideen vervollständigen oder verwirklichen und nicht das, was jetzt ich irgendeinem Vorstand auf die Folien malen muss, damit das da irgendwie weitergeht. Und das war, wie gesagt, auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, das so zu tun. Also von daher, am Ende Schnittstelle sicherlich die Dienstleistung und was man da macht. Also ich hatte auch Überlegungen irgendwie, weil ich gerne koche, ein Restaurant aufzumachen, ist die Branche aber, glaube ich, noch ein bisschen härter. Und dann da hätte ich dafür auch noch ein bisschen besser kochen müssen. Aber von daher, der Sprung war insofern leicht, aber natürlich, klar, ist ja beim Erfolg auch immer der Weg dahin interessant, weil am Ende sieht man immer nur Hashtag Lieblingsmakler, Follower, Hochglanz, Immobilien und aber es kommt ja nicht von ungefähr.
Absolut, absolut. Wenn ich dann so auf euch als Manager schaue, Michael und du, würde ich mir das jetzt so vorstellen, wie du das auch gerade so ein bisschen angeteasert hast, ne? Prozesse, du vielleicht der agile, strukturierte, ja, und der Michael, den ich jetzt gar nicht kenne, dann der Hands-on, der vom Fliesenleger eigenes Bauträgerunternehmen vom Vater mitgearbeitet, dann so die die Hands-on-Bau-Immobilienmentalität reinbringt. Ist das jetzt Quatsch oder?
Nee, ist durchaus sicherlich richtig. Da habe ich sicherlich auch, was das angeht, viel von ihm gelernt. Aber es hat sich insofern auch gut ergänzt, dadurch, dass ich klar die Struktur und Abläufe aus dem Konzern kannte und natürlich so gelebt habe auch bis zum Start. Das aber, wenn man jetzt ein neues Unternehmen gründet, auch hinderlich sein kann. Also weil man ja nicht direkt einen Konzern hat, sondern ein kleines Zwei-Mann-Unternehmen ist, wo man viel flexibler und viel schneller und hemdsärmeliger hier und da auch mal Entscheidungen treffen muss. Und das ist eben die Komponente, die er dann viel mehr mit reingebracht hat. Und das hat sich halt super ergänzt. So, und heute ist das immer noch so, du sprichst so von Manager. Ja, wir haben insofern aber auch Doppelrollen, weil wir beide auch als Makler noch nach wie vor im Tagesgeschäft tätig sind. Wir haben selber Kundenobjekte, die wir betreuen. Das ist uns auch ganz wichtig, da nicht die Bodenhaftung zu verlieren, weil wir natürlich auch eine Verantwortung für die ganzen Mitarbeiter haben und auch gerade die Neuen, die dann bei uns anfangen, denen zu zeigen, wie das nach unserer Vorstellung halt zu laufen hat. Und dann ist das dann natürlich immer plausibler, wenn man, oder auch authentischer, dass man denen das zeigen kann und an Beispielen auch zeigen kann, mach das mal lieber so, weil das funktioniert besser, als wenn man das nie gemacht hat oder gar nicht mehr machen würde. Parallel haben wir natürlich, klar, alles, was jetzt so ein Unternehmen in der Größe mit sich bringt, an Themen auf dem Tisch, die wir auch handeln müssen als Manager. Ja. Klingt so altbacken.
Gibt es so eine Marotte oder so ein coolen Baukasten, cooles Werkzeug, was du aus dem Konzern mitgebracht hast, wo du sagst, cool, das hilft mir heute noch regelmäßig?
Dadurch, dass ich an vielen unterschiedlichen Stellen war und auch dadurch mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hatte im Konzern, sicherlich die Fähigkeit, sich ganz unterschiedlich auf die diversen Situationen einstellen zu können. Und dahingehend, weil ich dann schon so da eine Laufbahn bis in die höheren Etagen gemacht habe, eine Gelassenheit mit Menschen umzugehen, die vielleicht viel Geld haben oder einen hohen Geltungsdrang haben, sich da halt nicht verrückt machen zu lassen, weil am Ende ist das auch nur Menschen.
Ja.
Also das eigene Tool sicherlich nicht. Also ich würde auch... Ich hatte da eine gute Zeit. Es war dann eben an der Zeit, was zu verändern. Und letztlich habe ich da viele Sachen gelernt, die mir heute helfen, sicherlich. Ja.
Wenn du heute auf Rutkowski und Haag schaust und jetzt unsere Hörer mal mitnimmst auf die Reise, wie würdest du das Unternehmen so zusammenfassen, vorstellen, ja, unseren Hörer?
Wir haben sicherlich eine gute Entwicklung hingelegt mit den, ja, neuen anderen Ideen, die wir so hatten im Unternehmen, um halt als Maklerunternehmen uns auch einen Namen zu machen, haben sicherlich das auch in der Zeit gemacht, wo der Markt noch anders war, als er heute ist, ein bisschen dynamischer war und konnten uns eben aber durch alle möglichen Marktphasen hinweg etablieren und eben auch ausbauen und stehen halt nach wie vor für ein junges, modernes Unternehmen, was aber in allen Bereichen, sei es jetzt Objekte, die wir betreuen oder auch die Vermarktungsweise, die wir unternehmen für diese Objekte und auch Kunden, die wir betreuen, immer ein bisschen vor anderen voraus steht, die am Markt tätig sind. Also es gibt wenig inhabergeführte Unternehmen, die so einen modernen Look haben, aus meiner Empfindung heraus, und dann auch eine Qualität dahinter haben, wie wir, also generell, wenn man so am deutschen Markt guckt. Das war sicherlich auch so ein Anspruch, weil wir damals dann gesehen haben, oh ja, sind ja auch viele verstaubt. Also wir kommen ja auch sicherlich noch so ein bisschen auf die Franchise-Unternehmen zu sprechen. Da herrscht natürlich eine ganz andere Welt irgendwie und das wollten wir halt auch bewusst nicht. So, und dann gibt's natürlich auch viele ganz kleine Unternehmen, die, keine Ahnung, der Mann, der hat das ewig gemacht, aber er macht das auch immer so und das ist halt zur heutigen Zeit einfach unpassend, wo ich mich dann frage, wie kann ein Kunde da überhaupt hingehen und Provision bezahlen, weil er kriegt bei uns einen wesentlich besseren Dienstleistungsmomentum.
Du hast gerade ganz viele Differenzierungsmerkmale angesprochen. wo ihr euch bewusst unterscheidet. Brand haben wir eben schon mal angesprochen, was und auch die Reichweite ist sicherlich auch besonders, die ihr aufgebaut habt, Social Media. Vielleicht steigen wir da an der Stelle auch mal ein, weil es gibt jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Makler, die bei TikTok 300.000 Follower haben. Ne?
Ist dynamisch. Auch da muss man sehen, dass sich der Markt extrem entwickelt hat. Wir haben mit 26, wir haben damit angefangen, also richtig angefangen mit TikTok, insbesondere als Corona war. Weil es zu dem Zeitpunkt für Deutschland TikTok eine recht neue Plattform war, wo man eben in kurzer Zeit auch eine hohe Reichweite entwickeln konnte. Und es wirklich, ich sag mal, eher so technisch war. Kurze Videos, Hooks und Hauptsache schnell und irgendwie Aufsehen erregen mit den Videos. Jetzt nicht irgendwie in eine komische Richtung, aber einfach irgendwie die Leute catchen. Was schön ist, finde ich, die Entwicklung heute, es geht dann doch mehr auf die Inhalte, die präsentiert werden. Und da weniger darum, ist jetzt das Video richtig geschnitten? Ist der Ton extrem gut? Ist jetzt Kurzformat, ist Langformat? Also wir kennen das alle, die heutigen Videos. TikTok hat angefangen, Kurzformat-Videos im Hochformat
zu machen. Musical.ly, ja.
So. Und wenn man sich das heute anguckt, ist das ähnlich mehr so wie YouTube. Man guckt sich auch ein längeres Video an, man hat Untertitel und die Leute interessiert, was jetzt, keine Ahnung, es gibt doch so Kanäle, wo man da so Lost Places oder so, wo Leute durchlaufen, dann guckt man sich 5 Stunden an, wie da einer durch so eine Ruine läuft oder so. Und das finden die Leute spannend, weil es eher auf den Inhalt ankommt, also wer sowas spannend findet, und als jetzt, dass es super modern und schnell und gute Musik abgemischt oder so. Es kommt halt eben darauf an, was man zeigt. Ja, die Entwicklung finde ich ehrlicherweise sehr gut, weil gerade bei uns ist es jetzt schon so, dass nicht alles so in einem Satz erklären kann. Also gerade so diese Fachthemen. Also wir haben damals angefangen mit Videos, das waren die ersten eigenen Gehversuche. Wie kriegt man eine Mietwohnung? Also eigentlich ein Thema, was für ganz viele Menschen in Deutschland total relevant ist, weil jeder schon mal damit konfrontiert war, ja, wie stelle ich mich denn jetzt an, um die Mietwohnung zu bekommen? Da sind noch 30 andere Bewerber. Was muss ich denn machen und so weiter? Das waren eine meiner ersten Videos, das hat überhaupt nicht funktioniert. Viel zu lang, nicht gut geschnitten und so weiter. Heute, glaube ich, würden sich die Leute das mehr angucken, weil es halt wirklich den Inhalt dann gibt. Es lag jetzt nicht am Inhalt, also ich wusste schon, was ich da erzähle, ja. Aber das war früher anders und das hat sich, denke ich, dahingehend geändert, dass da eben, und das bestätigt das dann auch so ein bisschen, so wie wir unterwegs sind, dass Menschen eben den Menschen folgen, die ihnen was sagen, und wenn das dann halt freundlich, authentisch und ehrlich rüberkommt, dann ist das heute ein Mehrwert. Und das ist so das, wo wir dann eben unsere Social-Media-Aktivitäten auch hin ausrichten, weil es eben Mehrwert liefert. So die ersten professionelleren Videos, die wir gemacht haben, waren dann natürlich schon catchy. Wie wohnt Cristiano Ronaldo? Ja, also kombinierst einen Fußball-Superstar mit dem Thema Immobilie. Der wohnt natürlich jetzt auch nicht gerade in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern in einer schicken Villa und mit 47 Stellplätzen davor oder Autos davor. Und das wollen die Leute sehen. Das ist vielleicht für manche heute auch noch interessant. Aber wenn es wirklich darum geht, auch um Follower oder Kunden dann in der Form zu binden, dann muss halt Inhalte liefern. Ja. Meine Meinung.
Und ist das Cristiano Ronaldo Video das am meisten gesuchte?
Das weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich in der Tat auch den Überblick verloren, dadurch, dass wir halt auch die Entwicklung haben, dass wir das zwar in-house machen, aber nicht mehr selber. Ich weiß es nicht.
Okay. Also ich habe, als ich mir den Kanal angeschaut habe, weil ich ja natürlich auch ein bisschen lernen wollte, wie meine Social-Media-Strategie von euren Erfahrungen profitieren kann, habe ich zum Beispiel, wie wohnt Donald Trump, oder irgendein Donald Trump-Haus wird gerade verkauft, und da gibt ihr Einblick in eines der Häuser von Donald Trump, oder ihr zeigt eine Insel, die zum Verkauf steht, oder ihr zeigt ein ganzes Dorf, was zum Verkauf steht. Ich kann mich auch an die Inhalte erinnern, also das sind ja dann schon irgendwie, ist schon connected mit dem Thema Immobilie,
genau,
aber es hat natürlich dann auch so ein bisschen den Voyeurismus und einfach mal reinspinsen bei anderen berühmten Persönlichkeiten, mit denen auch viele was anfangen können oder einfach, weil es ein besonderer Ort ist.
Ja, das ist ganz wichtig. Das war für uns halt so ein Moment, wenn, also auch damals schon, wenn man jetzt bei YouTube geguckt hat oder das, was es im Immobilienbereich, halt im Social Media Bereich gab, da stehen ganz viele Experten, ich nenne sie mal so, und schreien dir irgendwas von der Bühne runter, also oder wo auch immer die da gerade stehen, und stellen sich eigentlich nur selbst dar. Ist gerade in der Immobilienbranche ein bisschen schwierig. Ist ja jetzt auch nicht die Branche, wo jeder sagt, hey, das sind die vertrauenserweckendsten, tollsten Menschen. Und unser Ansatz war dann halt schon zu sagen, okay, wir wollen genau eigentlich dem entgegenwirken, uns präsentieren, aber uns nicht selbst unbedingt in den Vordergrund stellen, sondern einfach eine Plattform geben. Das war, ist ja ein Format, das haben wir hin und wieder immer noch, aber das haben wir anfangs natürlich, wie wohnt der und der? Wie wohnt der und der? Weil die Leute, wir haben das damals wirklich so gemacht, weil du brauchst dann natürlich einen täglichen Bezug. Wir haben die Bilder aufgeschlagen, haben geguckt, wer ist jetzt gerade in der Bild? Keine Ahnung, Thomas Müller, Bayern-Spieler. Und dann machst du ein Video, wie wohnt eigentlich Thomas Müller? Informationen kriegst du immer irgendwie im Internet. So, und dann hast du Thema Immobilie verknüpft auf uns, aber eben jemand ganz anderen in den Vordergrund gestellt, der ja natürlich auch dann mehr catcht. Aber im Hintergrund, der zweite Step ist, ja, wer ist denn derjenige, der das da vorstellt? So, da ist es ganz witzig, dass manchmal hier insbesondere in Widdersdorf, in dem Neubaugebiet, wo wir damals dann halt auch unser erstes Büro hatten, teilweise dann natürlich die Kids uns erkannt haben. Und aber der Hintergrund schon so war, dass die Eltern vielleicht da mal drüber geguckt haben, was guckt sich denn mein Kind auf der neuen Plattform da an und wer sind die denn? Ach so, die sind Makler. Ach so, die sind ja ganz nett. Man kann sich ja mit denen unterhalten. Das war eigentlich für uns eben so der Punkt, das mal aufzubrechen, weil, also, wenn du jetzt keinen konkreten Bedarf hast, gehst du nicht zum Makler. So, ach, gucken wir mal, was der Makler da so im Angebot hat. Macht jetzt keiner. So, weil dann eben vielleicht auch damals mehr als heute möglicherweise noch der ein oder andere meinte, dass Makler ja alles Halsabschneider waren und was auch immer man da so für Assoziationen hat. Und das war eben der Punkt, wo wir gesagt haben, das machen wir dann, sage ich mal, so ein bisschen von hinten rum. Wir stellen jemand anderen auf die Bühne. Für uns ist das Branding. Und wenn dann jemand sagt, hey, sind ja nette Typen, mit denen kann man sich mal unterhalten, ganz unverbindlich, dann war da unser Ziel erreicht. Ja. Mhm. Deswegen, also oft kommt ja auch, ja, ihr seid ja irgendwie Influencer oder so. Auch der Begriff Influencer ist ja nicht immer positiv belegt, aber das sind wir an der Stelle so gesehen jetzt nicht in diesem Sinne, weil wir haben hier ein ernstzunehmendes Business, wir machen Immobilienvermarktung auf eine professionelle Art und Weise und verdienen jetzt nicht das Geld da und damit. Also ich habe das durchaus manchmal gehabt bei Kunden, gerade so in den Anfängen, die dann natürlich den Output sehen und die Videos, ja, machst du denn eigentlich, vermarktest du denn eigentlich auch meine Immobilie oder machst du da nur Videos? Das ist Arbeit, keine Frage, aber das ist halt ein Beiwerk, was wir nebenher machen, weil es am Ende Marketing ist. Es ist am Ende nur ein Marketing-Aspekt, um aufmerksam zu machen.
Und diese Aufmerksamkeit jetzt auch für eure Social-Media-Kanäle, hat die sich organisch einfach so sukzessive in diese Region katapultiert? Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt andere Makler in Deutschland, die eine ähnliche Reichweite haben? Es wird, glaube ich, dünn.
Ich glaube nicht. Also genau, gibt's wenige. Wer das auf jeden Fall auch schon recht früh betrieben hat, auch immer noch macht, ist zum Beispiel Marcel Remus, den kennt man, den Mallorca-Makler. Der hat damals eben auch, und das macht er auch heute noch, und daran erkennt man eben auch, dass so dieses Thema Inhalt ganz wichtig ist. Er macht heute immer noch seinen Remo Sunday Talk, stellt sich sonntags abends vor die Kamera und beantwortet Fragen. Sowas hatten wir damals auch überlegt, aber da haben wir gedacht, das kenne ich auch noch keiner, was wollen die Leute uns fragen? Da muss man ja auch immer so ein bisschen demütig sein dann. Und aber klar, sowas führt natürlich dazu, dass er, und für ihn ist das auch einfach ein Marketing-Aspekt, der dann für das, was er eigentlich macht oder auch bei uns eben Glaubwürdigkeitsindikator ist. Also wenn du heute eine Immobilie verkaufen willst und du kennst keinen Makler, ja, was machst du denn dann? Du gehst ins Internet und guckst. Dann kannst du natürlich, kommst du auf viele Google-Ads sozusagen. Aber wenn man dann sich die einzelnen anguckt, dann guckt man natürlich, okay, was macht derjenige denn? So ist das ja heute. Und so heute ist ja auch alles Gläser. Du kannst auf die Webseite gehen, du gibst im Social Media ein. So, und da ist es halt das Ziel, dann eben eine möglichst freundliche, authentische Art und Weise rüberzubringen, sodass derjenige Lust hat, mit uns in Kontakt zu treten.
Mhm. So. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, hat auch mal ein Gast von mir gesagt, und ich meine, das ist zu 1000% richtig, dass ja häufig auch die Eltern, wenn für sie so eine Immobilienentscheidung ansteht, auch ihre Kinder mit einbeziehen. Also ich bekomme das auch gerade bei meinen Eltern mit. Die machen bei allen größeren finanziellen Entscheidungen, holen ihre drei Söhne mit an Bord. Und die gucken sich natürlich dann auch um.
Klar.
Und so kann man natürlich dann auch, wenn vielleicht die primäre Zielgruppe jetzt, in dem Fall meine Eltern, nicht über TikTok erreichbar ist, aber dann sind vielleicht die Kinder darüber erreichbar und können dann auch Einfluss nehmen auf die Entscheidung ihrer Eltern.
Ganz genau. Also ist definitiv ein Instrument. Also wir unterscheiden halt, sage ich mal, bei diesen Aktivitäten, die wir da machen, immer unter Branding, Akquise und Recruiting. Also natürlich ist auch Social Media ein Recruiting-Instrument geworden. Gibt's ganz viele, die ja auch, also auch in unterschiedlichsten Bereichen. Ist immer witzig, da so manche Recruiting-Videos zu sehen. Und manche machen das auch echt gut. Ich habe da letztens irgendwie ein Video gesehen von so einem, ich glaube, ein Sanitärbetrieb, ja eher was, ne, aber auch gerade Handwerksbetriebe haben extreme Probleme mit oder Fachkräften. Und die haben echt witzige Videos dann halt, um Leute anzusprechen, da halt sich zu bewerben. So, und diese drei Aspekte haben wir halt, um ja dann entweder generell die Marke zu vergrößern oder wirklich Akquise zu betreiben oder halt einfach Mitarbeiter anzusprechen, ne. Und klar, das kommt dann manchmal eben auch durch eine andere Zielgruppe, die aber dann sagt, hier, guck mal da und da.
Wenn du jetzt unterscheidest zwischen TikTok, Insta, Facebook, YouTube, welche Relevanz hat welcher Kanal so für euch? Kannst du uns das mal einsortieren?
Nee, kann ich ehrlicherweise nicht. Da bin ich nicht der Fachmann für. Und für die Aussage wird wahrscheinlich jeder Marketingmensch mich wahrscheinlich auch prügeln. Aber uns ist das auch egal. Mir ist die Plattform egal. Wir hauen alles auf überall raus, weil ich sage, also wenn ich bin ja jetzt ja nicht unerfahren, aber ich erreiche Menschen. Das ist das Ziel. Und den einen erreiche ich halt so und den anderen so. Ich denke, ein Mix ist da sicherlich auch gut. Welche Rückkopplung da kommt, ist auf, das weiß ich wirklich nicht. Da müsste ich jetzt mal bei uns die Experten hier fragen, die das machen. Aber die Formate, die wir machen, sind eigentlich schon so universell, so dass wir sie auf den unterschiedlichsten Plattformen einsetzen. Also klar, es gibt natürlich unterschiedliche Schnittweisen, es gibt unterschiedliche Formate, die wir dann plattformspezifisch streuen. Aber die grundsätzlichen Inhalte sind eigentlich überall die gleichen. Und das ist auch okay.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hier persönlich nehmen soll, dass der George immer noch schläft, ja, während wir hier Podcast aufnehmen. Also wie viele Stunden schläft denn der am Tag?
23. Ja.
Okay.
Nein, also nicht persönlich nehmen. Der ist auch, also wenn er wirklich schlafen würde, dann ist das so wie vorhin.
Ja.
Und jetzt ist er schon wach, aber der atmet halt sein Ort.
Okay, gut. Zurück zum Thema Social Media. Das eine ist ja die Reichweite. Mhm. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie gelingt es euch, diese Reichweite auch sowohl im Objekteinkauf, also in der Akquise von neuen Immobilien, als auch in der Vermittlung, in der Interessentengenerierung, dann gewinnbringend einzusetzen. Habt ihr da, was sind da eure Erfahrungen?
Also, wie gesagt, diese drei Themenbereiche untergliedert. Generell der Social-Media-Bereich ist für uns, ich sag mal klassisch gesprochen, Marketing fürs Unternehmen und natürlich irgendwo auch für die Objekte, dass Leute dann sagen, gerade wenn man, kommt oft vor, verziehen aus einer anderen Stadt hier nach Köln oder in Umland und gucken dann, ja, welche Makler gibt's denn da? Dann kommen die natürlich, weil wir eine große Reichweite haben, zwangsläufig auf uns. Das hilft da natürlich. In der Akquise muss ich, sage ich mal, noch so ein Stück vor das ganze Social Media gehen, weil wir schon von Anfang an mit Videoformaten gearbeitet haben, um die Immobilien zu präsentieren. Das war zu dem Zeitpunkt, wo wir da angefangen haben, völlig fremd. Es gab hin und wieder immer mal, also in Deutschland, Videoformate oder geführte Touren oder ne, einfach schöne. Früher vielmehr auch noch so Video, so Fotos, die dann mit so Musik hinterlegt, die Bilder ineinander, so eine Dia-Show sozusagen, mega langweilig. Finde ich auch heute noch. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen Videos. Und das kannst du ja. Wir haben damals mit einem externen Videografen zusammengearbeitet, haben dann auch den ersten eingestellt. Das war eine recht frühe Unternehmensentscheidung, die wir gemacht haben, weil das eben einfach Modernität ausdrückt. Und dadurch in der Tat gab es ganz oft Leute, die das dann gesehen haben und gesagt haben, so möchte ich auch meine Immobilie vermarktet haben. Also, und da haben wir dann auch festgestellt, naja, okay, alles, was wir tun, wofür tun wir das genau? Also die Videos, wir fanden das natürlich super, Videos zu machen. Hey, wir haben hier eine tolle Immobilie und die setzen wir in Szene. Für den Verkauf wiederum hat das gar nicht so eine große Bedeutung gehabt wie für den Einkauf, weil dann Eigentümer, also wenn sie da selber drin wohnen und so weiter, halt stolz darauf sind, so ein Video von ihrer Immobilie zu haben und so vermarktet zu bekommen. So. Also von daher, das ist eher natürlich so ein Akquise-Tool gewesen. Das machen wir natürlich heute in sämtlicher Form und Reel und was auch immer für Formate, halt auch für den Social-Media-Bereich. Für den Verkauf ist das sicherlich ein Teaser. Wir haben damals bewusst uns gegen diese 360-Grad-Touren entschieden, die damals noch sehr schlecht waren, würde ich sagen, weil man damit den Kunden, der sucht, alleine gelassen hat in der Regel. Also nehmen wir mal an, so wie wir auch angefangen haben, machen wir auch heute immer noch, aber natürlich nicht mit der Hochglanzimmobilie, sondern mit der mittel- bis unterpreisigen, renovierungsbedürftigen Immobilie von Oma im Speckgürtel von Köln. Wenn ich da jemanden alleine virtuell durchlaufen lasse, dann sieht der Sachen, die der A nicht versteht, weil er nicht vom Fach ist, B schlecht findet und ein großes Risiko sieht und sagt dann, nee, die Immobilie kaufe ich lieber nicht und ich komme gar nicht zum Termin. Obwohl ich dem natürlich im Besichtigungstermin sagen könnte, hey, lieber Kunde, mein Lieblingsthema, das ist kein Setzriss, sondern das ist einfach die Dehnungsfuge, die nach 100 Jahren mal aufgegeben hat. Ja, ein Setzriss verläuft entlang des Mauerwerks, aber nicht irgendwie so. Und das bleibt ja in so einer stummen 360-Grad-Besichtigung aus. Deswegen haben wir das bewusst nicht gemacht, weil es natürlich schon wichtig ist, den Leuten Lust auf die Immobilie zu machen. Und das kannst du halt durch ein Video, indem du die schönen Sachen zeigst. Da geht es auch nicht darum, irgendwas Falsches zu erzeugen, aber einfach Interesse. Und das ist auch in der heutigen Zeit, wo wir ja eine andere Marktdynamik haben als noch vor 5 Jahren, ist natürlich besonders wichtig, die Leute live in die Immobilie zu bekommen. Und dann die nächste Komponente ist dann wirklich der Berater vor Ort, der einem die Immobilie gut erklären kann. Mit allen Vor- und Nachteilen, aber es kommentieren kann, es begleiten kann und beraten kann. Ja, was heißt das denn jetzt eigentlich, wenn neue Fenster und neue Heizung fällig ist? Ja, das kann ja ein Laie nicht. Und es herrscht leider so viel Unwissenheit und Falschwissen, dass das schon das Wichtigste ist, die Leute in die Immobilie zu bekommen. Und da hilft natürlich ein schönes Video, weil er denkt, oh ja, das ist eine schöne Immobilie. Ja.
Ist natürlich nachvollziehbar, ne? Also einige, die dann auf diese virtuellen Touren setzen, setzen sie auch aus diesem Grund dann teilweise erst nach den Besichtigungsterminen ein, um dann Interessenten nochmal die Möglichkeit geben, mit der Familie das Ganze sozusagen nachverdauen zu können. Genau. Und dann kann man ja auch über Tracking-Mechanismen einfach auch sehen, wie hoch ist die Verweildauer, wie groß ist das Interesse tatsächlich.
Ja.
an der Immobilie. Macht ihr auch. Ja.
Das, genau, also das machen wir auch. Wir machen diese Rundgänge, die komplettieren dann halt das Marketing für die Immobilie letztlich. Wir haben ein Teaser-Video, da sind die schönen Sachen. Dann gibt's, wenn eine Anfrage kommt, einen persönlichen Kontakt, der nochmal quasi einen Interessenten mit der Immobilie vorqualifiziert sozusagen. Essentiell ist die Besichtigung. Und dann, klar, gibt's auch parallel oder im Nachgang dann nochmal die virtuelle Tour, wo man sich nochmal alles angucken kann. Ja. Um einfach auch Kosten zu sparen jetzt. Also ja. Wir machen auch eine zweite oder eine dritte Besicherung, gar kein Problem, aber
ja. Ja. Jetzt stellt man sich dann natürlich die Frage, wir haben jetzt über drei Aspekte gesprochen. Branding, Lieblingsmakler als Ergänzung zu Rutkowski und Haag. Wir haben über Social Media, Videos, Content-Produktion gesprochen. Wir haben jetzt über Videoproduktion gesprochen für die Immobilie. Hört sich ja alles sehr aufwendig an, dass ihr auch einen entsprechenden, und ihr habt ja alles auch in-house, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ihr sagt, das ist ja Kernbusiness, das gehört ins Unternehmen rein. Wie viele Leute arbeiten denn bei euch an diesen Themen?
Also in Summe sind wir knapp 50 Mitarbeiter jetzt in der Rutkowski und Haag Maklerfirma sozusagen. Wir haben 3 Leute im Media-Bereich, Makler um die 20, 22 aktuell, Backoffice-Kräfte, Buchhaltung, ja, das sind so alle, sage ich mal. Ja.
Aber jetzt die 22 Makler und die 3 im Marketing sind 25. Wo sind die anderen 25?
Backoffice-Kräfte. Wir haben 2 Personen in der Buchhaltung. Wir haben die Teamassistenzen vor Ort. Wir haben noch Auszubildende, die waren da jetzt nicht mit eingerechnet. Also ja.
Ja.
Okay. Kommt schon was zusammen an den unterschiedlichen Standorten. Ja.
Und wie viele Immobilien dreht ihr?
Oder? Ja, das ist, ja, also aktuell, wir haben, sage ich mal so, im Schnitt zwischen 120 und 160 Immobilien in der Vermarktung. Da ist Mietgeschäft mit dabei, da ist Verkaufsobjekte mit dabei. Jetzt gerade, weil wir dieses Jahr auch den Bereich Commercial mit aufgebaut haben, kommen da jetzt, das sind dann eigentlich noch mehr, wenn ich dazu rechne, weil wir da viele Kontakte zu Kunden haben, die eben auch große Portfolien haben. Also so in dem Dreh.
Wie teilt sich das auf? Residential, Commercial, Kauf und Miete?
Ja, ist halt die Frage, worauf man jetzt guckt. Also ich sag mal so, ja, von den Objekten her 80-90% Residential-Bereich noch, weil der Bereich Commercial im Aufbau ist, aber zunehmend. Also es sind viele Objekte natürlich mit einem hochpreisigen Volumen. Deswegen, wenn wir jetzt das Immobilienvolumen nehmen würden, dann wäre das jetzt ein unfairer Vergleich, ja. Weil Anlageobjekte halt in der Regel teurer sind hier in der Region.
Ja.
Also aber auch da von bis, es gibt kleine Mehrfamilienhäuser mit keine Ahnung, 300.000, 400.000 Euro, aber eben auch paar Millionen Objekte oder ein Hotelprojekt mit paar mehr Millionen.
Ja. Wenn ich mir so eure Immobilien, die ihr hier in eurer Hauptstelle ausgehängt habt.
Besser nicht.
Warum?
Das sind noch alte Aushänge.
Ah, das sind noch alte Aushänge. Aber da war die Bandbreite zwischen 200.000 und 2,5 Millionen.
Ja.
Was ist so euer Sweet Spot?
Also im Durchschnitt, im Durchschnitt so 700.000, 800.000 Euro. Also wir haben keine, ich sag mal, Abgrenzung. Wir haben einen Azubi, der war ganz happy, als er seine erste Garage für 10.000 Euro verkauft hat. Das ist mega cool dann. Und wir haben aber auch, ich sag mal, Einfamilienhäuser für 6, 7, 8 Millionen Euro. So, und dann gibt's Anlageobjekte, die bewegen sich von bis, je nach Größe und Lage. Aber so die Durchschnittsimmobilie, 700.000 bis 800.000 Euro. Ist halt der Lage geschuldet. Also ich musste schmunzeln. Ich hatte mich vor ein paar Wochen mit einer Maklerin unterhalten, die ja eher so im ländlichen Bereich unterwegs ist, in Richtung Ostdeutschland, die dann auch sagte, ja, ich gebe mir hier auch so viel Mühe, aber die kannte uns dann auch und sagt natürlich, ja klar, bei uns kosten die Immobilien so 200.000, 300.000 Euro und die macht denselben Job. Ja, da kann man natürlich schon dankbar dafür sein, wo wir jetzt halt hier sind, gar keine Frage. Aber klar, das ist natürlich dann was anderes.
Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt mit 750.000 Euro mal im Durchschnitt rechne, mal 160 mal 6% Nettoquartage, dann lande ich so bei 7 bis 8 Millionen Euro Umsatzvolumen. Passt das in etwa oder komplett falsch?
Das ist das Ziel für dieses Jahr. Ja, also der Commercial-Bereich, den, wie gesagt, den haben wir jetzt Ende letzten Jahres angefangen. Da funktioniert der Markt nochmal ein bisschen anders. Da müssen wir uns jetzt auch so ein bisschen hereintasten, aber das funktioniert einfach anders. Dafür haben wir einen Spezialisten. Da ist natürlich mit einem anderen Aufwand mehr zu erzielen letztlich. Ja.
Aber auch der Markt natürlich herausfordernd.
Definitiv. Also gerade im Anlagebereich, das meiste, was man jetzt irgendwie online sieht, ist natürlich für professionelle Anleger nicht interessant. Also was willst du mit einer Immobilie, die 2 oder 3% Rendite abwirft? Also selbst 4% ist schon kritisch. So, das kauft ja keiner. So, deswegen funktioniert der Bereich halt anders jetzt auch als der Residential-Bereich, wo du halt natürlich eine tolle Aufbereitung machst, dann ein Inserat schaltest. Auch da gibt es natürlich immer wieder das, was in der Branche, auch da ziehe ich die Augenbrauen hoch, immer natürlich so hier und da von einigen Marktteilnehmern proklamiert wird, ja, wir machen das alles ohne Online-Vermarktung und wir haben die tollsten vorgemerkten Kunden. Alles möglich, funktioniert auch bei uns. Die Masse ist aber anders. So. Von daher, diese Versprechungen, die da oft herrschen, müssen die Leute erstmal einhalten. Mhm. Ja. Da bin ich realistisch und sage einfach, also das, aber das auch schon in der anderen Marktphase, wo es alles schneller ging, wo kaum Angebot am Markt war. Natürlich hat man da Immobilien ganz schnell veräußert zu extremen Preisen, aber ist letztlich ja dann auch die Frage, wie man sich da positionieren will.
Ja. Wenn ich nochmal auf die Social Media Kanäle zurückkomme und jetzt in dem Kontext komme ich jetzt nochmal auf die, kommt mir das gerade nochmal in den Kopf, weil du gerade auch Vermarktung ansprichst und schwierige Vermarktung. Wie wichtig sind die Portale dann bei dieser ganzen Social Media Reichweite noch für euch? Immer noch unverzichtbar?
Ja, muss man schon sagen. Also klar ist das sicherlich so eine Sache, wo wir oft drüber nachdenken. Dass es natürlich schön wäre, wenn die eigentlich nur über uns selber kommen würden. Aber da sind die Portale auf jeden Fall unverzichtbar, weil es einfach schneller geht, weil da alles zentralisiert ist und weil da auch der Suchende ist. Weil egal, ob du jetzt aus, weiß ich nicht, woher du halt nach Köln oder im Umkreis ziehen willst, was machst du denn? Da guckst du ins Internet, in die Portale und findest dann die Inserate. So, dass da dann jemand aus München den Lieblingsmakler kennt, das kann sein, das ist sicherlich auch nicht abwegig, aber dann muss es ja genau der sein, der dann auch hier die Immobilie kaufen will. Und natürlich brauchen wir da die Portale. Auch wenn die natürlich viel Geld kosten.
Schürte davon,
ja. Ja, es ist gerade wenn man dann halt so viele Immobilien hat und natürlich auch eine breite Masse ansprechen will, muss man natürlich auch mehrere Portale bedienen und das ist natürlich dann in Summe halt schon schwierig.
Ja. Zurück zum Thema Commercial. Die Entscheidung quasi ins Commercial-Geschäft einzusteigen, auch in so einem schwierigen Markt, sagt ihr das? Das gehört einfach zu einem kompletten Makler dazu. Wir wollen das auch anbieten, weil auch die Schnittmengen in unserer Kundschaft da sind. Oder was ist die Ratio für euch dahinter? Man könnte jetzt auch sagen, Köln, Düsseldorf, wo ihr schwerpunktmäßig tätig seid, das ist so ein großer Residential-Markt, da können wir jetzt erstmal Marktanteile hier gewinnen. Da müssen wir uns nicht mit Commercial ablenken im Management.
Also das ist eine, denke ich, eine Grundhaltung, die, muss ich sagen, dann auch jeder erfolgreiche Makler bestätigen wird, würde ich sagen. Das Geschäft liegt auf der Straße. Also man muss es halt nur annehmen und machen letztlich. Also jetzt kann man sagen, okay, man ist ein Nischenmakler, man macht nur speziell Eigentumswohnungen oder ich mache nur Vermietung im großen Stil oder. Für uns hat das sicherlich den Hintergrund, dass wir viele Unternehmerkunden betreuen, Sportler, vermögende Menschen, die mit dem Thema Anlage sowieso etwas zu tun haben und auch immer über uns Anlageobjekte auch schon verkauft oder vermarktet haben. Also wir haben auch unter anderem private Bauträger, die immer wieder kleinere, größere Mehrfamilienhäuser bauen und dann über uns vermarkten. So, und diese Kontakte haben wir halt einfach. Und da macht das dann Sinn, das so ein bisschen zu separieren und an der Stelle nochmal auszubauen. Also wir haben dafür extra jemanden für den Bereich quasi eingekauft, der das dann federführend begleitet, weil es da einfach nochmal ein bisschen anders funktioniert als jetzt klassisch der Wohnimmobilienmarkt. Und dadurch, dass wir so eine Brand haben, macht das für viele auch Sinn. Also gerade jüngst haben wir jetzt einen Kunden, der ein großes Portfolio über uns vermarktet. Mit dem habe ich vor, und das ist schon, das war in den Anfängen, vor 5 oder 6 Jahren eine Immobilie angeguckt, die er für sich selber gesucht hat, eine ganz normale Wohnimmobilie. Und der sagte dann dem Kollegen, Wahnsinn, wie ihr euch entwickelt habt, dass ihr auch jetzt in dem Bereich unterwegs seid. Und für den war das dann der Glaubwürdigkeitsindikator zu sagen, nee, klar, die haben eine schöne Internetseite, die haben Social Media, die sind groß aufgestellt. Na klar, warum sollen die nicht auch Anlageimmobilien vermarkten können? Und das ist für uns dann so die logische Weiterentwicklung auch gewesen. Ja. Also das einfach mitzunehmen, weil wenn man sich anguckt, wie viele Makler es gibt, wie viele Eigentümer auch ohne Makler vermarkten, Geschäft gibt es überall, man muss es nur annehmen. Also wäre ja schön, wenn man Tag 48 Stunden hätte, dann könnte ich ja noch mehr machen.
Ist leider nicht möglich, aber man kann natürlich 23 Stunden schlafen wieder durch. Wir müssen mit den 24 Stunden auskommen.
Ja.
Aber das, was du ja gerade auch ausführst, spiegelt ja auch euer Ambitionsniveau wieder. Ich habe ja auch bei meiner Vorbereitung hier auf den Podcast bin ich zum Beispiel darüber gestolpert, dass du gesagt hast, hier Marktführer in der Region. Das ist das, was ihr hier auch anstrebt in Köln, Düsseldorf. Und da gibt es ja ein paar deutlich größere Player.
Ja, definitiv, ja.
Was glaubst du, wie lange braucht ihr dafür?
Ja, ist ja immer die Frage, wie man da drauf guckt. Also Inhaber geführt sind wir ja das größte Maklerunternehmen im Rheinland. Man muss aber mit den Begrifflichkeiten aufpassen, dass das nicht abmahnfähig ist. Also von daher, das ist mir ehrlicherweise, ist mir das gar nicht so wichtig. Jetzt irgendwo dran zu schreiben, weil ich bin ja hier der tollste Immobilienmakler. Also es gibt ja einen Makler mit rein roten Emblemen, die ja der größte Makler im Rheinland sind. Damit werben die. Da wird ja nicht drauf eingegangen, um was geht es da. Wenn ich natürlich viele Bankenfilialen habe, die auch Immobiliengeschäft betreiben, dann ist das natürlich schnell. Aber habe ich dadurch jetzt einen Mehrwert? Weiß ich nicht. Bei uns hat sich das einfach so entwickelt. Also das Leben ist ja immer wahrgenommene oder verpasste Chance. So. Und wir haben einfach über unseren Weg, den wir gehabt haben, bislang viele Chancen wahrgenommen. Auch aber Chancen mal nicht wahrgenommen, bewusst nicht wahrgenommen. Aber das Ende, wenn man so will, finde ich, ist immer verlaufsoffen. Also manchmal denkt man auch so an die Zeit zurück, auch wo wir noch in unserem ersten Büro waren mit 2, 3 Mitarbeitern. Das war auch gut. So. Und das war auch schön. Das Grad ist natürlich jetzt ein größeres. Die Verantwortung für Mitarbeiter ist ein größeres. Aber du hast natürlich dann eben auch durch das Risiko, was du eingehst, halt größere Erfolgschancen, Einnahmechancen und so weiter. Obwohl es bei uns immer so war und auch heute noch so ist, dass das meiste überwiegend alles in die Firma gesteckt wird und reinvestiert wird. Um einfach eine solide Basis zu schaffen. Da finde ich immer, du hast gesagt vorhin, fast 10 Jahre. Ich meine, auch 10 Jahre ist jetzt schon eine lange Zeit. Also ich bin jetzt noch nicht ganz so lange mit der Firma unterwegs, wie ich vorher angestellt war. Aber das waren 10,5 Jahre. Aber das ist schon interessant, wie wir uns da entwickelt haben. Das muss ich ganz demütig sagen, weil am Ende haben wir nur einen Maklerjob gemacht, in Anführungsstrichen. Auf eine andere Art und Weise. Aber wenn ich mir dann angucke, wie viele Makler es gibt und wie viel die oder wie wenig die einfach machen, entweder ist das eine bewusste Entscheidung oder die haben eben nicht den Mut gehabt, den nächsten Schritt zu gehen. Ja.
Warum glaubst du, hat quasi das inhabergeführte Maklerbüro, wie ihr es macht, die beste Zukunftsstrategie?
Einfach aufgrund von Identität und dass dort eben bei uns auch nach wie vor der Mensch, der Berater vor Ort im Mittelpunkt steht. Wir wollen uns auch nicht hinter der großen Brand verstecken. Das machen wir auch bewusst nicht in den Videos. Deswegen gibt es da persönliche Sachen. Also klar sieht man da sehr oft mich, weil ich jetzt dann an der Stelle irgendwo auch dieses Gesicht bin. Wir haben durchaus aber auch die Entwicklung, dass wir in diesen Immobilienvideos die einzelnen Makler, die dann Objekte betreuen, schon zeigen. Die machen auch unterschiedliche Videos und so weiter und posten das auch auf ihren Kanälen. Und das gehört einfach dazu, weil es ist ein People's Business. Und das, glaube ich, wird es auch immer sein. Neben all natürlich der technischen Möglichkeiten, die es gibt. Künstliche Intelligenz kann einem das Arbeiten erleichtern. Aber jetzt gerade im Residential-Bereich ist natürlich die Person, die einem die Immobilie zeigt, die einem, ich sag mal, gut zuredet, natürlich auch aus einem eigenen Interesse zu dieser Immobilie, aber essentiell wichtig für die Entscheidung. Und also ich meine, wir haben gerade in den Anfängen sehr viele Pitches dann doch auch gegen die größeren Makler, die etablierteren Maklerketten gewonnen, weil den Leuten es einfach zu unpersönlich war. Ja, wissen Sie, da waren 7 Makler jetzt durch meine Immobilie gelaufen. Die konnten das alles nicht so sagen, wie Sie jetzt in dem Fall hatten wir ganz am Anfang. So, ja, weil man sich halt natürlich mehr darauf einlässt. Natürlich geht's um Geld, alle wollen Geld verdienen, aber die Frage ist immer halt, was ist langfristig? So, und habe ich heute Morgen noch im Meeting mit 2 Mitarbeitern auch besprochen, auch das Thema, machen wir Vermietungsgeschäft? Man darf halt nicht verkennen, dass der persönliche Kontakt in dieser unpersönlicher gewordenen Welt, gerade durch Technik und Social Media, einen enormen Hebel in sich trägt. Weil wenn das Vertrauen da ist und auch aufrechterhalten werden kann, dann ist das immer das Beste fürs Business. Weil das ist ja ein Produkt, was jetzt sehr viel Individualität in sich hält. Natürlich auch gerade, wenn es um das Eigenheim geht, die größte Investition ist. Aber auch Emotionen mit sich bringt. Und das kann halt technisch nicht ersetzt werden. Und da wird immer jemand, selbst wenn, was weiß ich, Bitcoin, Blockchain und alles, was es gibt, diese ganzen Transaktionswege dahin vereinfacht, verkürzt und technisiert, wird es aber immer den Menschen geben, der einem die Immobilie zeigen muss, der eine persönliche Verbindung aufbauen muss und dann den anderen Menschen dazu bewegen muss, die Unterschrift zu leisten, wenn man so will, weil jetzt so ganz abstrakt gesprochen. Natürlich wird es wahrscheinlich irgendwann Besichtigungen geben, wo ein kleiner Roboter, R2D2 da rumfällt und sagt, ja, hier, das ist die Küche und weiß ich nicht. Aber das kann funktionieren, aber ich glaube, noch besser funktioniert es, wenn das ein Mensch macht. Vielleicht sage ich das auch in 5 Jahren anders. Aber das, das macht sicherlich aus, weswegen dann ein inhabergeführtes Unternehmen oder das hat ja nicht mit dem Inhaber so großartig zu tun, aber mit einem Mensch, der da wirklich hintersteht, das macht als eher die Marke. Die Marke ist dafür da und dafür bauen wir sie auch auf, dass sie catcht, dass sie Leute schon bevor sie überhaupt mit dem Mensch gesprochen haben, mehr hoffentlich als 50% dazu bewegt zu sagen, mit denen nehme ich mal Kontakt auf, weil da habe ich nur Gutes gehört oder ist ein großes Unternehmen oder was auch immer. Aber am Ende muss jemand diesen Job ausführen, mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Und gerade weil wir auch, muss man dann schon sagen, in einer sehr individuellen Dienstleistung sind. Natürlich, es gibt Verkäufe, die gehen total einfach, da läuft alles glatt, es gibt keine Probleme zwischen den beteiligten Personen. Das Geld ist auf der Bank verfügbar und das muss nicht. Aber sobald, und das ist eigentlich der überwiegende Anteil, es eine Herausforderung gibt, bei uns im Unternehmen ist verboten, von Problemen zu sprechen, es eine Herausforderung gibt, wo vielleicht, was weiß ich, eine Belastung im Grundbuch ist, eine verzwickte Ehegatten-Erbsituation ist, wo es Fragen gibt, wo auf einmal Beschädigungen bei einer Immobilie ans Tageslicht kommen. Also überall da, wo die Laien, die sich da gegenüberstehen, Verkäufer, Käufer, nicht mehr weiterkommen und sich vielleicht auch wegen persönlicher Befindlichkeiten, Emotionen nicht übereinbekommen. Also wie oft haben wir das denn? Wir sind natürlich verpflichtet, jedem Eigentümer auch ein Angebot von Käufern mitzuteilen. Wie oft haben wir das denn, dass dann der Verkäufer sagt, dafür verkaufe ich nicht, auf keinen Fall. Dann ist das unser Geschick, das zu handeln, dass der jetzt nicht sauer ist. Würde der aber dem Endkunden gegenüberstehen, das ist sicherlich auch ein Problem bei Privatverkäufern, und würde sagen, nee, du hast mir das Angebot gemacht, hau bloß ab, du. So kann ich ja nicht arbeiten. Ich bin damit in der Mitte und vermittle. Das ist der Job. Ich bin der Diplomat, der letzten Endes versucht, für alle Beteiligten, natürlich auch aus unserem eigenen Interesse, einen Deal hinzubekommen. Und das ist halt so individuell, dass das A nicht unbedingt immer überall so gelehrt wird oder beigebracht wird. Und B, vielleicht auch bei großen Ketten gar nicht vorhanden ist, weil da versucht wird einfach, okay, fängst du an, hast Kontakte, kriegen wir ein paar Aufträge und tschüss, aber weil du keinen Umsatz machst. So, das ist gar nicht unser Anspruch.
Wir haben ja jetzt quasi über 3-4 Besonderheiten gesprochen, von den 10, die du mal gedroppt hast zwischendurch. Mhm. Jetzt, wenn man so hinter die Marketing-Fassade schaut, auf der Prozessebene, gibt es da auch noch was du sagst, das ist etwas, da steht Rudowski und Haag drauf?
Mhm. Also das hat sicherlich sich verändert. Also wir waren ja nicht von jetzt auf gleich 50 Leute mit 12 Standorten, sondern wir haben damals, wie gesagt, zusammen, muss man sagen, von zu Hause aus angefangen, weil wir noch jetzt kein eigenes Büro brauchten sozusagen. Dann haben wir ein kleines Büro gehabt. Das merkt man natürlich schon. Entscheidungen, die man trifft, Abstimmungen, die man dann mit Mitarbeitern trifft, das war früher viel einfacher. Das hast du über den Tisch gerufen oder nach vorne zum Empfangsbereich. Das hat sich natürlich ganz grundlegend geändert. Also auch unser Job oder die Rolle von Micha und mir hat sich halt da dahingehend geändert. Wenn du größer wirst, hast du auf einmal Klagen am Hals. Weil du bei irgendwelchem Video irgendeinen Song von irgendeinem genommen hast, der jetzt sieht, ah, okay, du hast da ein paar Follower, jetzt verklage ich den mal. Also das macht ja dann das Label. Aber dann hast du natürlich Mitarbeiterthemen. Dann hast du all diese ganzen Themen, die ein Unternehmer halt so hat. Und da musst du natürlich dann gucken, dass prozessual die Sachen mitwachsen und auch hier und da umgestellt werden. Also fangen wir einfach mal so, was Kommunikation angeht. Wenn es früher ein Problem gab oder einer irgendwie ein Thema hatte, hey, ich komme mit dem und den Kunden nicht klar, dann haben wir uns in Widdersdorf an unseren Besprechungstisch gesetzt, haben alle darüber gesprochen und dann war da auch quasi der Informationsaustausch für alle da. Und jeder wusste, ah, wenn so ein Fall nochmal aufkommt, dann mache ich das so wie besprochen. Das ist jetzt heute anders. Heute haben wir Online-Meetings, wir haben Meetings in den Shops, man muss kommunizieren, das ist natürlich ganz wichtig bei so vielen Menschen. Was prozessual bei uns jetzt dieses Jahr auch auf der Landkarte steht, ist ganz klar halt die Weiterentwicklung und Standardisierung von Schulungen und auch Wissensvermittlung. Wir werden quasi jeden Vorgang mit einem Playbook ausstatten, quasi eine Anleitung, damit jeder weiß, hey, okay, nehmen wir was ganz Einfaches, ich muss eine Flurkarte anfordern. Wo mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Wie wird das bezahlt? Also welche IBAN gebe ich da an oder nutze ich das Firmen-PayPal-Konto oder was auch immer? Weil wenn du so viele Leute hast, ich kann das und ich erzähle schon und erkläre schon genug, aber ich kann das natürlich nicht immer wieder 50 Leuten erzählen. Also das ist für uns natürlich schon so eine Entwicklung, wo wir sagen, okay, brauchen wir Standardisierung, die auch immer abrufbar ist. Wir werden halt mit einer Plattform arbeiten, wo Erklärvideos draufkommen, wo Checklisten draufkommen, die erstmal jemand sich aneignen muss, wenn er neu bei uns anfängt, aber auch immer wieder zur Wiederholung. Ah, wie war das denn nochmal? Oder ich habe irgendwas, was man nicht so häufig macht, dann gucke ich mal danach. Und das ist für uns dieses Jahr eine Sache, die wir umsetzen werden. Da sind wir jetzt schon dran, also quasi die erste Woche als Lieblingsmakler bei uns. Was gibt's denn alles zu beachten? So, damit du weißt, wenn du jetzt hier als Makler anfängst und auch nicht mich oder den Micha natürlich irgendwo entlastet, dass der nicht, so war es halt früher, von mir an die Hand genommen wird und ich mache mit dem Schritt für Schritt alles durch, die Termine gemeinsam, bis ich irgendwann sehe, okay, der kann das alles, der kann das selber machen. Sowas funktioniert natürlich mit so vielen Leuten nicht mehr. Ja, also das ist natürlich schon ein Switch, den wir haben, der auch elementar ist. Ja, weil davon hängt am Ende der Erfolg ab. Weil umso besser die Leute halt in dem Prozess sind, keine Ahnung, wenn wir mit einem Verkäufer unsere Wertanalyse durchsprechen, dann folgt diese Unterlage einem roten Faden. Die kann ich im Schlaf, weil ich die schon wahrscheinlich wirklich 1000 Mal gemacht habe. Das Entscheidende ist aber, das so gut zu können, dass ich mich dann in dem Gespräch nämlich komplett auf den Gegenüber einstellen kann. Weil ich die Unterlage mit dem im Schlaf durchgehen kann, kann ich aber genau, sage ich mal, den Gegenpunkt bei dem anderen finden, um herauszufinden, was ist dem denn jetzt wichtig? Welche Erwartungen hat der? Wenn ich dem dann den Preis vorstelle, wie guckt der? Ich halte dann auch immer inne und frage, was sagen sie jetzt dazu? Um einfach die Reaktion, weil wir wollen vorher natürlich nie den Preis wissen, um uns nicht quasi den BIOS da kaputt zu machen. Aber der gibt mir ja eine Rückkopplung. Und das ist ja die Kernqualität, die ich erfassen muss als guter Makler. Um dann zu sehen, okay, wie tickt der? Warum will der jetzt mehr? Und so weiter und so fort.
Also, wenn ich das jetzt ins Fußballerische übertrage, ja, Automatismen, ja, ja. Wie man einen Angriff spielt, wie man sich in die gegnerische Hälfte reindribbelt über Kombinationen, ja. Um dann das den Kopf auch hochhalten zu können, das Auge für den Mitspieler im richtigen Augenblick zu haben, ja.
Ja. Ja, weil das ist dieses, wie man immer so sagt, out of the box. Weil das, was wir hier eigentlich machen, ist Standard. Ich fordere eine Flurkarte an, ich mache eine Objektaufbereitung, ich mache Fotos und so weiter. Es gehört alles dazu. Aber weil du eben auch fragtest, woran ist der Unterschied jetzt bei einem, ich will es noch nicht mal sagen, dass es was mit Inhaber geführt hat, zu tun hat oder nicht, aber der Job als Makler, es kann auch ein super Makler in einem Franchise-Unternehmen geben, aber es kommt immer auf die Persönlichkeit an. Aber wenn du diese Basics hast und verinnerlicht hast, dann kannst du sozusagen aus der Zelle raus und sagen, jetzt kann ich Wunder bewirken, weil ich alles, was Standard ist, sowieso abliefere und der Kunde das Erlebnis hat, wow, der ist komplett bei mir. So, und das ist dann halt das, was dann einen Wow-Effekt erzielt oder warum man dann eben als Lieblingsmakler bezeichnet wird.
Oder halt dann auch die Handschrift dann im besten Fall dann auch wieder erkennt, dass es egal ist, ob jetzt der Robert oder der Philipp kommen, sondern es kommt halt der Lieblingsmakler dann in dem Fall. Ne?
Genau. Und, also Lieblingsmakler kann jeder sein. Also wir haben das jetzt als Brand, klar, aber so gesehen, die Bezeichnung beim Kunden, das ist ja ich nenne mich ja nicht selber Lieblingsmakler. Sondern der Kunde soll ja am Ende sagen, ey, das ist mein Lieblingsmakler. Und in der Tat, das ist natürlich dann ein bisschen vorausgeschickt, aber in der Tat, wenn Leute manchmal zufrieden sind, dann sagen sie, sie sind wirklich mein Lieblingsmakler. So, und das ist dann schön einfach. Das ist dann so die Rückkopplung. So.
Kann man eigentlich Lieblingsmakler auch schützen? Konntet ihr das für euch schützen?
Nein, es ist zu allgemeingültig. Wir haben die Marke geschützt, das geht. Aber jetzt rein den Begriff kannst du nicht schützen, ist einfach zu allgemein.
Generisch, ja.
Genau. Also es gibt durchaus einen als wir angefangen haben, doch es gab einen Lieblingsmakler. Das waren aber Versicherungsmakler, aber auch irgendwo, ich glaube in Norddeutschland oder ja, irgendwo, aber also auch gar keine Konkurrenz. Was witzig ist, es gibt natürlich, das werden die Leute nie zugeben, aber es gibt natürlich ein paar Nachahmer. Es gibt die Lieblingsmaklerin, es gibt deinen Lieblingsmakler. Ich will jetzt gar nicht hier Werbung machen, aber ist auch okay, weil ich denke, die Leute haben dann den gleichen Anspruch hoffentlich und wissen, dass das eben was Positives ist. Und deswegen sage ich jetzt, kann jeder Lieblingsmakler sein. Kann auch jeder bei uns anfangen. Ne? Aber das ist natürlich dann schon schön, weil das bestätigt einen natürlich dann so ein bisschen auch im Tun. Ja.
Das ist natürlich auch eine große Ankündigung, die man dann auch...
Definitiv, das muss man einhalten.
Die Wahrheit liegt dann auch auf dem Platz und man muss dann auch den Lieblingsmakler bestätigen. Ja,
ja, das stimmt.
Wenn ihr Ausschau haltet nach neuen Lieblingsmaklern, gibt es da besondere Kriterien, nach denen ihr da Ausschau haltet?
Also ich denke, wir haben in der Branche, wie alle anderen Branchen auch, Schwierigkeiten, immer sehr gute Leute zu finden. Wenn, dann sind die natürlich schon irgendwo, das ist auch okay. Wir haben schon eher auch den Fokus dahingehend, die selber auszubilden. Also dieses Jahr werden wir auch ein paar Auszubildende mehr sozusagen einstellen. Hat viele Vorteile, hat manchmal auch ein paar Nachteile. Aber am Ende ist der Job als Makler mit sehr viel Eigenständigkeit verbunden, die man an den Tag legen muss, Disziplin und auch Fleiß. Also man darf sich für gewisse Sachen nicht zu schade sein, weil man eben eine sehr persönliche Dienstleistung erbringt. Ja, also wie gesagt, wir haben hier, kann ich zeigen, wir haben ein tolles Magazin. Ja, da sind alle Immobilien drin, da sind die Standorte drin, hochwertig, fühlt sich gut an, ist toll. Da kommt man nicht einfach so hin, weil das auch alles Geld kostet, aber letztlich gehört da eben viel Fleiß dazu. Es gibt Immobilien, gerade kürzlich noch gehabt, vereinbart man eine Besichtigung und dann sieht's da aus wie Sau und dann muss man da durchlaufen und irgendwelche Schlüpfer wegräumen, mal auf gut Deutsch, und das gehört halt alles dazu. Und dafür darf man sich nicht zu schade sein. So. Und man muss einfach den Willen haben, mehr zu machen. Wir sehen das, und das sehen wir natürlich auch bei vielen Leuten, die wir jetzt haben, ganz unterschiedlich die Leute. Es muss auch nicht jeder Top-Supermakler sein. Jeder, das ist in so einer Organisation auch, glaube ich, gar nicht möglich. Du kannst nicht nur Top-Performer haben, wäre zwar schön, aber es gibt Leute, die arbeiten sich schnell ein, andere brauchen ein bisschen länger. Und wichtig ist, dass sie verstehen, dass sie mit einem eigenen initiativen Interesse den Kunden glücklich machen wollen und dann auch weiterempfohlen werden. Ja.
Wenn wir auf die Technik gucken, was zeichnet eure, wenn du auf eure Prozesse guckst und auf eure Technik aus, was ist da? Gibt's was Magisches, was ihr
die Zauberkugel
unter der Motorhaube habt?
Also Technik im Sinne von IT oder genau. KI oder...
Richtig, ja. Und wie blickst du da drauf? Wäre auch nochmal
interessant. Also, ich sag das bei Kunden, die schon Erfahrung mit einem anderen Makler haben, da vielleicht unzufrieden sind und zu uns kommen, weil sie dann doch mal sich vielleicht näher damit auseinandergesetzt haben, welche Makler gibt es denn, welche sind gut, und dann über Empfehlungen zu uns kommen. Ich sag immer, wir sind keine Magier. Ja, also ganz demütig. Also bei einer Immobilienvermarktung viel mehr noch heute als vielleicht vor 5 Jahren. Ich sage immer vor 5 Jahren, da war halt noch eine andere Marktdynamik, anderes Zinsniveau. Ist halt die Einschätzung der Immobilie wichtig. Damit fängt alles an. Also ich hatte vor 2 Wochen noch einen Kunden, der wurde dann empfohlen. Er sagt, ja, ich habe hier eine Maklerin, aber die irgendwie klappt das nicht. Und das Erste, was ich immer frage, ist, wie ist denn der Preis zustande gekommen? Weil wenn der Preis aufgrund von Wünschen oder vermeintlichen Erfahrungen, ja, der Nachbar hat dafür verkauft, dann ist das die falsche Grundlage. Also damit fängt das an. So, natürlich sind wir, was jetzt die Vermarktung als Marketingunternehmen angeht, vielen voraus. In dem, was wir einfach machen, haben wir gerade alles schon besprochen. Aber es gibt jetzt nicht die eine Technik, da gibt es auch kein Ende. Also gerade du hast das vorhin so ein bisschen vorgerechnet. Das ist ja das, womit unsere Branche schnell so belegt wird. Ja, da wird sehr viel Geld verdient. Ja, das wissen auch alle Dienstleister und haben auch ordentliche Sätze. Also ja, es ist definitiv günstiger, irgendwelche anderen Produkte zu vermarkten als Immobilien. Weil natürlich orientierst du dich als Dienstleister auch daran, was verdient denn deine Branche? Warum sollst du denn jetzt weniger nehmen? So, also muss man halt auch natürlich gucken, welche Techniken machen Sinn und welche Techniken passen für das eigene Unternehmen gut rein, die man sich dann möglicherweise einkauft. Aber da haben wir jetzt keine Raketenwissenschaft oder so, sondern also das, was du sagst, versteckt ist unter der Haube, ist hier. Das ist die Individualität, mit der wir die Philosophie der Firma aufbauen, die dann eben beim Kunden offensichtlich hier und da ganz gut ankommt.
Und so wie du es gerade aufgebaut hast, sagst du ja auch letztendlich die Preisfindung mit dem Kunden, beim Kunden, ist eigentlich das A und O. um eine erfolgreiche Vermarktung überhaupt dann auch bewerkstelligen zu können. Daran hängt dann nachher Vermittlungsdauer,
genau.
Zufriedenheit des Kunden. Ja. Und am Ende des Tages muss der erste Schuss bei der Einwertung, der muss halt dann auch in der Regel sitzen.
Genau, also nicht alle Preise, Angebotspreise, die halt, das wird aber bei anderen genauso sein, nicht, also die dran stehen, sind immer das, was der Kunde empfohlen bekommt. Ne? Also der Kunde kann natürlich auch mal sagen, nee, Hack, sehe ich ganz anders, ich habe auch den und den Anspruch, ich will auch viel mehr. Okay. Geht in einem gewissen Rahmen oder kommt drauf an, wie man mit dem Kunden sprechen kann. Sagen wir natürlich, hey, wir können das den Markt dahingehend testen, wie das funktioniert. Manche, das ist immer witzig, am Anfang sind die Leute immer ganz entspannt. Nach 2 oder 3 Monaten werden sie nervös, weil sich nichts tut. Ja gut, wenn der Preis halt nicht stimmt, dann kann es halt nicht so schnell gehen. Manche Kunden müssen das aber auch erst über die Zeit lernen, dass der Markt halt anders geworden ist oder dass die Preisvorstellung zu hoch ist oder dass die Immobilie doch nicht so toll ist, wie die Leute selber denken. Aber das macht es dann eben auch aus bei einem guten Berater, weil du vorhin nach Qualifikation fragtest, Geduld zu haben und auch dieses Gespür, mit dem Menschen richtig umgehen zu können, dass er einem bei der Stange bleibt. Einfach. Ne? Und dass er einem zu einem hält, auch wenn es jetzt gerade nicht klappt. Mhm. So, also ich sage immer, man ist immer in der Akquise, selbst wenn man den Vertrag unterschrieben hat. Weil der Vertrag läuft standardgemäß 6 Monate, der Kunde kann kündigen, er verlängert sich automatisch. Aber dass der Vertrag gekündigt wird, finde ich eigentlich eher schlecht. So, selbst wenn dann mal nämlich die Vermarktung auch über ein Jahr dauert. So, weil einfach der Preis nicht passt. Das liegt dann nicht an unserer Vermarktung. Also oder an der Vermarktung generell von Maklern, um da jetzt nicht nur auf uns zu sprechen, zu kommen, sondern da kann ich noch so ein tolles Video drehen, da kann ich noch so viel Instagram machen oder was auch immer. Das wird jetzt die Immobilie, die spezifische Immobilie nicht besser oder schlechter verkaufen. Deswegen ist halt der Kern der Dienstleistung halt auch neben diesem Ganzen, was technisch abgeht oder was es für Möglichkeiten gibt, eigentlich immer der gleiche geblieben. Es kommt auf eine fundierte Analyse an, es kommt auf ein fachliches Know-how an, was der Berater mit sich bringt und dann eben natürlich auf die persönliche Art und Weise, wie du deine Dienstleistung erbringst und mit Kunden sprechen kannst, eloquent bist und so weiter. Ja. Und ja. Die Sachen gibt es schon immer. Die gab es auch schon vor Social Media und vor KI.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz gibt es so viele Einzelmakler und es gibt halt nicht so viele, die 50 Personenmaklerunternehmen aufgebaut haben. Also da steckt ja dann auch ein bisschen was mehr dahinter, als jetzt als Einzelkämpfer im Gespräch zu überzeugen. Wenn du jetzt auf die ganze technische Entwicklung schaust, was saugst du denn da an positiven Honig für dich und für euer Unternehmen raus?
Also natürlich prozessuale Dinge, wo wir Abläufe schneller machen können, vereinfachen können und sicherlich auch Tätigkeiten, die aktuell individuell Menschen machen, nicht mehr von Menschen machen zu lassen. Nicht um die Menschen rauszuschmeißen oder rationalisieren, genau, ich radikal rationalisieren, sondern um dann da den Menschen mehr wieder die Möglichkeit zu geben, also unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, wirklich diese individuelle Dienstleistung in persönlichen Gesprächen oder auch telefonisch zu ermöglichen. Also ein gutes Beispiel dafür ist sicherlich die Telefonie hier und da, die von KI unterstützt werden kann. Nehmen wir mal so einen klassischen Vorgang, wie man hat eine Immobilie online. Es kommen Anfragen dazu. Dann kriegen die technisiert natürlich, wird das verarbeitet, kriegen ein Exposé zugeschickt. Und dann geht's ja darum, okay, jetzt ist unsere Welt ein bisschen unverbindlicher geworden. Jetzt müssen die Leute abtelefoniert werden. So. Dann ist der klassische Anruf erstmal so, ja, schönen guten Tag. Sie haben sich eine Immobilie hier angeschaut, ein Exposé runtergeladen. Haben Sie noch Fragen? Möchten Sie einen Besichtigungstermin? Kann ich sonst noch was für Sie tun? So, jetzt mach das mal 50 Mal. Von den 50 Anrufversuchen hast du vielleicht 10 am Telefon, weil die 40 anderen erreichst du jetzt gerade nicht. Dann rufen die zurück und so weiter. Also diese Zeit kannst du extrem eindämmen und das kann eine KI, ruft um 9 Uhr am Dienstagmorgen alle an, gleichzeitig. Und dann erreicht die 10. Dann ruft die um 10 Uhr nochmal alle 40 an, die übrig bleiben. Dann erreicht die wir und so weiter. Wenn du das jetzt einen Menschen machen lässt, ist er eine Woche beschäftigt. Und das ist das Schöne, finde ich wirklich, weil du sagst Honig herausziehen, wo man dann natürlich das so vorgeben kann, hey, die Maschine macht bis hierhin. Und da, wo der Kunde sagt, ja, ich will einen Termin, super, da kannst du dann Menschen einschalten. Aber was bringt es mir, wenn meine Backoffice-Kräfte am Tag 100 Telefonate führen und davon sagen 90, ja, nee, die Immobilie passt nicht. Und klar, dann können die immer noch die Suchkriterien aufnehmen und so weiter, aber dann war diese Zeit völlig für die Hose, ja, auf Deutsch. Und das kann natürlich durch eine Technik viel günstiger, einfacher ersetzt werden, weil in dieser Zeit können die Mitarbeiter dann andere Themen machen, sich nämlich mit den Menschen beschäftigen, die wirklich wollen oder nochmal den Kunden extra anrufen, haben sie noch einen Wunsch, fragen oder was auch immer.
Ja, also hört sich total logisch an, aber also erstens, es gibt ja dann auch viele Vorbehalte bei den Kolleginnen und Kollegen einer Immobilienmaklerzunft, solche Gespräche an eine KI abzugeben. Mhm. Wie kommt denn das bei meinen Kunden an? Vor allen Dingen, wenn ich eine Premium-Positionierung habe, was ihr ja habt. Was sind eure Erfahrungen damit?
Also klar ist, du musst das individuell einsetzen. Du kannst es nicht, so würde das wahrscheinlich eine Bank machen und so würde das vielleicht ein Franchise-Unternehmen machen, weil der Berater, der die betreut, das so sagt, oder müsst ihr so machen, der Prozess muss so aussehen, Kontaktaufnahme so und so, ist immer erstmal KI. Das macht natürlich keinen Sinn. Das wird auch nicht bei den Objekten passieren, die ich selber betreue, weil das dann oft die hochpreisigeren Objekte sind mit so individuellen Anforderungen. Aber für die klassische Immobilie, wo dieser Prozess einsetzbar ist, kann man das auf jeden Fall machen. Und mittlerweile, und das sage ich jetzt Stand heute, was haben wir? März?
12. März.
26.
Ja.
Wichtiges Datum heute. Ist es so, dass das in 6 Monaten wahrscheinlich noch viel besser ist. Also wir haben durchaus, wenn ich überlege, was wir, es kriegt ja ständig solche Dienstleisterangebote und kann sich die Sachen dann angucken. Also wenn man überlegt, was das vor einem Jahr noch, wie das funktioniert hat und wie das heute schon funktioniert, dann weiß ich, in 6 Monaten habe ich da gar kein Problem mehr mit. Das wirst du nicht hören. Und insbesondere für uns dann auch wieder spannend, du hast ein gleichbleibendes Qualitätsniveau. Weil auch nicht jeder ist sprachlich so bewandt. Und nehmen wir mal in diesem Telefonat weiter, die, wo wir gerade waren, die Frage, haben Sie noch Fragen? Und dann sagt der Kunde, ja, was weiß ich, wie groß ist das Untergeschoss? Die KI, die kennt das Exposé. Die kann dir sofort sagen, wie viel Fläche im Untergeschoss ist. Der Berater, klar, das macht ihn menschlich, muss dann sagen, oh ja, da muss ich mal nachgucken und weiß ich, oder nee, finde ich jetzt hier gerade. Ist schlecht. Vom Qualitätsgesichtspunkt her. Und du kannst teilweise, es gibt heute schon, und das wird wahrscheinlich in 6 Monaten oder in einem Jahr noch viel besser sein, mit der KI telefonieren und du merkst es nicht. Natürlich bist du in einem gewissen Punkt.
Ja.
Wir machen das teilweise selber, wenn wir die testen und dann wird dann hinterher gefragt, wenn du fragst, habe ich mit einer KI telefoniert und die Antwort ist ja, dann, ne, dann, also da gibt's schon echt gute Anbieter, die das machen können.
Ich habe mit deiner KI auch telefoniert.
Ja, aber das war die von Apple hier. Das wusste ich gar nicht. Das ist so seit diesem Update da.
Ja.
Wer ruft da an?
Das war nicht eure Makler.
Nee, das war nicht von uns. Das wusste ich auch gar nicht, dass das so ist.
Ja.
Aber ist gut.
Und die Dropout-Quote dann, die sagen, also die KI merken und dann auflegen?
Kasse. Weil die müssen ja nicht direkt auflegen. Das ist halt die Frage, also wir haben das so ganz konkret noch nicht im Einsatz, weil wir da noch ein bisschen forschen, was für uns jetzt passt. Das, was wir uns hier und da aber angeguckt haben, ist da wirklich schon sehr gut für diese Standardabfragen. Und deswegen kann ich nicht sagen, inwieweit man dahin verliert. Aber wenn der Kunde alle Antworten bekommt und man natürlich den Prozess dann auch so steuert, alles klar, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann würde ich jetzt individuell, also keine Ahnung, so stelle ich mir das vor, individuell den Berater für Sie ans Telefon holen oder dass er Sie persönlich anruft, um noch Details zu sprechen. Und ich glaube, da springt keiner ab. Warum denn auch? Also es gibt immer Leute, die dann skeptisch sind und also es gibt ja nach wie vor die Leute, die man sieht das ja dann, die den Prozess des Exposé-Anforderns abbrechen, weil die an einer Stelle natürlich bestätigen müssen, dass sie mit uns jetzt eine Dienstleistung eingehen. Das ist ja ein so missverstandenes Thema. Wir müssen ja in Deutschland quasi jedem, dem wir ein Immobilienangebot zuschicken, den identifizieren können. Und dann muss er natürlich alle, weil es eine Dienstleistung ist, alle Sachen zustimmen. AGB, Datenschutz, Widerruf, alles, was dazugehört. Und dann steht er natürlich irgendwo drin, wenn du kaufst, das liest natürlich keiner, dann fällt etwaig eine Provision an, jetzt mal auf Deutsch. Da zucken Leute vor zurück und sagen, ja, nee, warum kostet denn jetzt das Exposé schon was?
Ja, jetzt zahlungspflichtig beauftragen.
Genau, jetzt ganz wichtiger Punkt, dass das so formuliert ist. Das ist natürlich Quatsch. Aber die kannst du auch nicht retten. Die will ich auch nicht retten.
Ja. Aber es ist interessant, also ich kenne viele Premium-Makler, die von der Positionierung, die sagen würden, Telefon-KI hätte ich ein Problem mit, auch outbound hätte ich ein Problem mit, inbound, in der Zentrale, alles kein Thema, vor allen Dingen jetzt an den Randzeiten, wenn ohnehin niemand arbeitet, dann ist besser, es hebt die KI ab, als den zum Anrufbeantworter zu schicken. Dann kann man zumindest gewisse Standardfragen klären, aber outbound nach Exposé-Anforderungen oder vielleicht auch nach Einwertungs-Online-Bewertung, ja? könnte auch ein Case sein.
Da sind wir, wie gesagt, halt in,
why not, ne?
in der Testphase, um zu gucken, was gibt es alles, was macht bei uns Sinn. Also wir haben sicherlich mal, also früher gab es ja diese, es gibt es ja immer noch, aber das sind ja so Vorläufer davon, diese Telefonservices, die dann drangehen, wenn du nicht mehr die Menschen da vor Ort hast. Muss ich sagen, ist absoluter Käse. Weil wenn der nicht viel sagen kann und nur einen Rückruf vereinbart, ja, dann verstehe ich, also das haben wir auch abgeschafft, dann verstehe ich, dass die Leute dann sagen, ja, das ist doch, das hätte ich mir auch sparen können. Also ich muss das auch sagen, wenn ich irgendwo bei der Hotline anrufe, ich will mit einem Menschen sprechen. Und ich habe es noch nicht erlebt, also wirklich gerade so bei Banken, Versicherungen oder sonst wo, wo man so mal, oder bei der Telekom, ich habe noch nicht erlebt, dass ich mit der Computerstimme da ein Problem lösen konnte. Das, weil es dann, also gut, jetzt bin ich hier gerade auf den Kopf gefallen, aber ich weiß, wie die Sachen funktionieren und rufen mich ohne Grund irgendwo an, dann habe ich schon irgendwie was Spezielles, aber das ist dann halt frustrierend. Vor allem, wenn du dann eine X mal drücken musst und so, das werden wir auf keinen Fall machen. Weil dafür ist wiederum unsere Dienstleistung zu individuell, aber so für diesen Standard kann man Technik schon gut nutzen und das ist auch gut, dass es den gibt.
Ja. Ja. Bevor wir Schluss machen, mich würde noch interessieren, das ist jetzt der erste Pod, den ich aufnehme, nachdem die USA und Iran im Krieg sind mit Israel zusammen und das ja auch erhebliche Verwerfungen am Markt gegeben hat. Ja? Ölpreis und so weiter, Unsicherheit bei den Menschen. Was sind die Auswirkungen auf dem Immobilienmarkt bis jetzt? Spürt ihr welche? Und wenn ja?
Nein. Also dafür ist der Immobilienmarkt sicherlich zu träge. Das haben wir schon in Corona gesehen. Ich glaube, jetzt den, also klar, es hat immer Auswirkungen, geopolitische Themen haben immer Auswirkungen. Wir leben ja in einer sehr medialen Welt und die jeden triggert, noch mehr Informationen sich reinzuziehen und sich davon auch beeinflussen zu lassen. Das haben wir durchaus gemerkt, als die Zinsen gesprungen sind und man ständig dann, also es ist ja das Problem. Viele denken, der Immobilienmarkt hat jetzt eine andere Dynamik bekommen, nur weil die Zinsen sich im Mai 22 verändert haben. Was war denn zeitgleich? Da waren noch andere Themen. Ukraine-Krieg und generell Wirtschaft, in Deutschland dann wiederum Wirtschaft, ich meine, das sieht man heute immer noch und verstärkt, weiß nicht, vorgestern VW und keine Ahnung, wirtschaftliche Themen, die halt eine Auswirkung auf die Leute haben, die dann durchaus sagen, nee, A, kann ich nicht mehr finanzieren, weil die finanziellen Eckdaten nicht mehr passen, damit ich eine Immobilie kaufe, oder ich will nicht, weil ich Angst habe. Die ganzen, das haben wir sicherlich auch in der Kundschaft, Leute, die sagen, nee, ich gehe aus Deutschland raus. Manche sind nach Dubai gegangen. So, auch da gibt es einen Markt, da gibt es sicherlich einen Hype, aber auch sowas ist natürlich dann von heute auf morgen Also würdest du jetzt mal ganz offen eine Immobilie in Dubai kaufen, jetzt gerade?
Lass mich kurz überlegen. Nein.
So. Aber da muss man dann fairerweise sagen, wie sehr steckst du da in der Thematik drin?
Gar nicht.
Korrekt. Du lässt dich aber von einer medialen Berichterstattung zu etwas verleiten. Was völlig verständlich ist, ne? Also ich würde das auch nicht machen. Nur das ist eben so ein bisschen das, was man immer, ich sag mal, dann wirklich ein bisschen mit einer Distanz betrachten muss, wie es sich wirklich auswirkt. Das haben wir bei Corona auch gesehen. Die mediale Berichterstattung zu Corona war, oh Gott, jetzt liegt das gesamte Land brach, war ja teilweise dann auch so. Nachdem sich diese Lockdown-Sperre dann, also oder die Starre vielmehr bei den Menschen ein bisschen gelöst hat, wir konnten ja ganz normal unseren Job machen. Natürlich haben wir Maske getragen, keine Hand gegeben und so weiter. Und was in dem Moment, das Wetter in dem Jahr war super. Die Leute, also schon früh am Jahr war super. Die Leute haben alle noch, das Zinsniveau war ganz normal. Die haben Immobilien gekauft, war super. Deswegen, direkte Auswirkungen wird man nie spüren. So in der Kürze. Natürlich im Anlagebereich, klar, werden Leute jetzt eher nicht das Mehrfamilienhaus hier verkaufen, um dann die extrem Rendite versprechenden Flats auf der Palminsel oder auf was weiß ich, was es da alles gibt, zu kaufen. Aber wir merken das so noch nicht. Und deswegen muss man erstmal mit einer Distanz abwarten, was da alles kommt. Ich glaube aber auch jetzt gerade so von dem Wohnbereich, wo wir dann mehr, sage ich mal, sprechen können, sind die Leute diese Krisenmeldungen langsam auch leid. Ich habe mal irgendwo, das war so eine österreichische Talkshow, da war dann so ein Psychologe oder auch so ein Motivationscoach oder ich weiß nicht mehr, kriegt nicht mehr ganz genau zusammen. Der sagt dann, die Krise mache ich jetzt nicht mit. Die nächste, die kommt, mache ich mal nicht mit. Die setze ich mal aus. So als Lifehack sozusagen. Um einfach mal sich da so ein bisschen von zu lösen. Weil wenn du natürlich die Zeitung aufschlägst, ist es immer nur schlecht. Aber das hilft dir ja nicht.
Ja.
Deswegen, das ist sicherlich auch so das, wie man dann so ein Unternehmen führen sollte, positiv in den Tag gehen und Leben hat Auf und Abs und nicht, dass das nicht alles schlimm ist und auch ganz natürlich Themen sind, die behandelt werden müssen, aber also wer sich jetzt davon leiten lässt und sagt, oh nee, wer weiß, was da los ist und ich investiere lieber nicht in eine Immobilie.
Ja, verstanden. So, jetzt sind wir ganz schön durch deine Geschichte, die Unternehmensgeschichte und haben auch den Markt betrachtet. Mhm. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, wo wir unbedingt noch eintauchen müssen?
Oh, wir können noch 2 Stunden weiterreden. Ich hoffe mal.
Ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Schnellfragen zum Abschluss. Ja, wenn du heute nochmal bei Null anfangen würdest, dann würdest du Pünktchen?
Ah, die Sachen genauso machen.
Alles wie bisher. Ja. Wenn du vor der Entscheidung stündest, kaufen oder mieten, wenn du 25 wärst, was würdest
kaufen.
Du kaufen? Was ist dein wichtigstes Führungstool? Vertrauen, Kontrolle oder klare Ziele?
Oh, Frage müsste ich mal meinen Mitarbeitern stellen. Eine Mischung aus allen dreien sicherlich. Ja, lassen wir es mal so.
Was ist wichtiger? Gutes Marketing oder gutes Produkt?
Gutes Marketing.
Sehr gut. Hätte mich jetzt auch überrascht. Aber das Produkt muss natürlich auch hinten dran liegen.
Natürlich.
Keine Frage. Dann herzlichen Dank an dich, Philipp.
Danke dir.
Für den sehr kurzweiligen Podcast. Meine Abschlussfrage an dich. Welchen Gast sollte ich unbedingt mal in den Podcast einladen?
Also sicherlich ist nochmal ein bisschen anders gelagert, ein spannender Makler Felix Weiß Immobilien aus Hamburg. Der hat in der Tat so das Geschäft von seinen Eltern quasi übernommen und hat, wie ich das jetzt verfolgt habe, wir haben auch Kontakt, aber einfach auch komplett diesem Familienunternehmen, Maklergeschäft, einfach ein neues Gesicht einfach gegeben für die heutige Zeit. Und was schön ist, das finde ich bei ihm, dass trotzdem die Eltern mitgenommen werden und auch noch Teil der Firma irgendwie sind. Und oft ist ja dann so, ah nee, das war vorher, aber machen wir jetzt alles anders und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz schön, diese Familiengeschichte. Also das ist vielleicht interessant, da kann ich noch ein bisschen mehr erfahren.
Ja. Sehr gut. Kannst du ein Intro machen?
Kann ich machen, ja.
Sehr gut. Dann vielen lieben Dank. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörer, fürs Dranbleiben. Der George schläft immer noch, aber mittlerweile hat er das Schnarchen eingestellt. Vielen Dank dafür, George. Bis wieder in 2 Wochen. Und wir sehen uns wahrscheinlich auf dem Deutschen Immobilienpreis in Köln.
Richtig.
Sind wir beide und dann können wir da unsere Unterhaltung fortführen.
Genau. Alles klar. Machen wir.
Danke. Macht's gut. Ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.